Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist er wieder, euer Jens. Herzlich willkommen. Bring dein Hirn zum Leuchten. So, und worum geht's heute? Heute geht's um unseren neuen Mindmap-Kalender. Ja, 2024. Es ist mittlerweile schon der 13. Also eine Tradition. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als wir vor 14 Jahren gebastelt haben, wie könnte man denn so einen Kalender machen. Vor allen Dingen ging es ja auch wirklich darum, überhaupt die Idee zu haben. Diese Idee hatte ich nicht. Ich sagte, naja, Mindmap-Kalender, ich weiß nicht. Aber mein Bruder hatte die Idee und ich sagte, meinst du was, du müsstest so eine Dinger an die Wand hängen und dann hängen die einen ganzen Monat. Und die Leute können das lernen, was da drauf steht. Und deine Mindmaps sind so toll, mach doch mal einen Kalender draus. Daraufhin bin ich dann mit der Idee tatsächlich in eine Druckerei gegangen, zu meinem Walter Jacobs, damals noch in der Behindertenwerkstatt und da in der Druckerei, der war der Leiter davon. Und er hatte wirklich sich immer Zeit genommen für mich. Wenn ich also eine Idee hatte, dann sagt, naja, dann müssen wir mal gucken. Und er hat dann auch so ein paar Entwürfe gemacht, wie das sein könnte. Das Deckblatt zum Beispiel und so. Da haben wir schon ein Logo gehabt. Und wie man praktisch dann das Kalendarium da einfügt und so weiter. Und dann haben wir natürlich den Kalender Nummer 1 entwickelt. Da sind übrigens in dem Jahr hatten wir, glaube ich, sogar zwei. Und zwar einmal für Gesundheit und dann der normale Kalender, also für alle möglichen Themen. Das mit der Gesundheit, das haben wir dann also allerdings gelassen, da war der Bedarf dann doch nicht so groß. Ich weiß nicht, ich glaube, von denen haben wir auch keine mehr. Wir haben ja meistens immer so welche gedruckt, dass immer noch welche nachbestellt werden können. Also, wenn einer wirklich angefangen hat zu sammeln und jetzt ist er aber erst beim 8. Kalender eingestiegen, dann kann der wahrscheinlich immer noch den 7. und 6. und 5. vielleicht noch nachordern. Also das war dann schon möglich noch, das hat man deswegen damals schon immer so gemacht. Einmal war allerdings ein bisschen viel, da war ich sehr euphorisch. Er sagt, los, komm, lass uns mal erstmal 500 Dinger drucken und davon sind auch prompt 250 liegen geblieben. Wir haben also beim nächsten Mal dann nur noch 250 drucken lassen. Kostet ja auch immer viel Geld, vor allen Dingen aber auch Lagerkapazität. Also ein ganzes Regalreihe mit Kalendern. So, worum geht's denn in diesem Jahr? Also nächstes Jahr? Weil viele immer noch nicht ganz klar sind, wie entsteht denn überhaupt Inflation. Und deswegen habe ich das einfach mal aufgedröselt und welche Geschichte haben denn Inflationszeiten? Es gab ja schon andere Inflationen, nicht? Also zum Beispiel schon im Römischen Reich hatte man sowas schon. Dann im Dreißigjährigen Krieg, in der Französischen Revolution und nach dem Ersten Weltkrieg, das sind natürlich dann die Klassiker, also 1923, also jetzt vor 100 Jahren. Und deswegen hat es sich ja auch angeboten, einerseits, weil wir ja gerade so eine dämliche Inflation haben, die uns echt nervt. 2% Inflation ist übrigens normal. Ja, aber wir sind ja bei 6, 7 oder 8% und das tut weh. Und besonders schwere Inflation ist dann natürlich schon, wenn die also jenseits der 50% sind. Also wir kennen ja auch viele Länder, bei denen sowas ist, wo die Währung teilweise ausgesetzt wird und so. Die Ursachen sind ja unterschiedlich. Das eine können also Missernten sein oder Rohstoffknappheit. Bei uns ist es unter anderem Fachkräftemangel. Produktionseinbrüche, ganz klar, weil ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel weniger Geld in der Tasche habe oder dieses Geld, was ich in der Tasche habe, nicht mehr so viel wert ist, kann ich mir natürlich nicht mehr so viel kaufen. Also halte ich mich ja eventuell auch zurück mit meinem Konsum. Also ist das so ein blöder Rattenschwanz, nicht? Naturkatastrophen können sein. Wir haben jetzt natürlich den Ukraine-Krieg vor der Tür und viel, viel Geld fließt dorthin. Und vor allen Dingen haben wir gerade die Katastrophe Corona hinter uns, wo also Milliarden ausgegeben worden sind, die ja irgendwie wieder reinkommen. Also die Gelddruckmaschinen sind damals heiß gelaufen und das bedeutet natürlich ganz eindeutig, dass der Wertverlust ist. So, also auch um solche Sachen kümmern wir uns manchmal. Also die Inflation, das ist der Montag. Montag, Blödsinn. Der Januar natürlich. Der Februar. Da sagt, das war ein Wunsch von unserer Anne, weil wir ja doch in letzter Zeit öfter mal Praktikanten haben und man denkt immer, das ist doch eigentlich, das wissen die doch alles. Aber nee, das wissen sie nicht. Es geht um Mülltrennung. Also mach mal bitte ein Mindmap zur Mülltrennung. Erstmal haben wir es aber andersrum gemacht. Die Praktikanten mussten ein Mindmap erstellen zur Mülltrennung und ich habe dann sozusagen eins nachgeliefert und dann haben wir verglichen miteinander und seitdem wird der Müll bei uns tatsächlich auch besser getrennt. Also Biotonne, Glascontainer, Verpackung, gelbe Säcke, Papiertonne und so weiter. Und aus dieser Sache sind übrigens noch ganz andere Mindmaps entstanden, also die Geschichte unseres Mülls, aber Mülltrennung reicht erstmal für ein Kalenderblatt. Im März, das ist übrigens auch ein Projekt gewesen mit einem Schülerpraktikanten. Da hatte ich ja in diesem Jahr ein großes Insektenhotel gebaut. Und da ist die Frage, warum sollen Insekten überhaupt ein Hotel kriegen? Ne? Die haben ja auch genug andere Sachen in der Natur. Naja, wir wollen einerseits natürlich Nützlinge für den Garten anlocken, aber wir kennen natürlich die Geschichte mit dem Insektensterben. Und hier geht es vor allen Dingen um die, Wildbienen, so, jetzt haben wir es. Wildbienen, Schlupfwespen und alle die, die tatsächlich immer weniger werden. Fakt ist eins, wir haben 75% weniger Insekten als vor 30 Jahren. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommt denn sowas? Ne? Das eine ist natürlich, die Flächen werden immer weniger, weil die Menschen natürlich eine Bauwut haben. Die bauen Infrastruktur, wie zum Beispiel Straßen und die Städte werden immer größer. Wir haben in der Landwirtschaft immer weniger Möglichkeiten für die Insekten, weil nämlich Monokultur betrieben wird. Und ich kann mich erinnern, dass wir mal in einem Jahr lang zu meinen Eltern gefahren sind und ich kam mir vor, wie in dem Maisgürtel von den USA, weil nur noch Mais angebaut wurde. Und das, da sind wir praktisch, ich glaube, anderthalb Stunden durch Maisfelder gefahren. Und das ist nicht gesund. So, natürlich die Pestizide, nicht? Also Glykosulfat, also ich glaube, das war ja auch eines derjenigen, die jetzt wieder zugelassen sind und so weiter. Also wir können ja so viel kämpfen, wie wir wollen. Wenn dann die chemische Industrie oder die Politik einfach nicht mitmacht, dann ist natürlich schon doof. Aber indem wir etwas tun, zum Beispiel ein Labyrinth mit lauter Kräutern anbieten für die Insekten, deswegen können wir natürlich da auch ein bisschen was machen. Und natürlich haben wir Tipps für den Bau, welches Material man benutzen kann und so weiter. So, dann haben wir den April. Und da geht es um den Vogel des Jahres, allerdings 2023. Ich finde das immer so schade, dass dieses NABU oder wer auch immer das denn wählt, immer erst so spät dieses Tier des Jahres wählt. Also ja, ich hätte gerne, dass den aktuellen Vogel oder das aktuelle Insekt oder weiß ich was, für das Jahr selbst, aber das ist immer dann schon zu spät, der Kalender muss ja früher fertig werden. So, und das ist dieses Jahr das Braunkehlchen. Also das ist tatsächlich ein Vogel, den ich so noch nicht gesehen habe oder vielleicht, der ist mir nicht so aufgefallen. So, Er ist also ziemlich stark gefährdet, nicht sonderlich groß, ein Singvogel. Brust ist vor allen Dingen orange-braun, also daran würde man ihn auch wahrscheinlich erkennen. Frisst Spinnen, Würmer, Insekten im Herbst, Bären. Naja, und wenn Insekten immer weniger werden, dann werden auch die Braunkehlchen immer weniger. So, und so, dann haben wir im Mai die Geschichte des Feiertags. Also warum denn überhaupt 1. Mai? Weißt du das? Also zum Beispiel, das erste Mal, den ersten Feiertag war es 1919. Den Tag des Weltfriedens, des Völkerbundes, des internationalen Arbeitsschutzes. Ja, es war aber nicht dauerhaft damals und dann hat der Nationalsozialismus den tatsächlich ab 1933 und jetzt ist er dauerhafter Feiertag mit voller Lohnfortzahlung. Das ist ja auch nicht so ganz, nicht? Also am 2. Mai sind die Gewerkschaften verboten worden. Es könnte sein, dass das auch damals dann der Grund war, dass man dann anschließend den besonders an dem 1. Mai machen würde. Genau, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestätigten die Alliierten 1946 diesen Feiertag. Im Osten war er staatlich verordnet, natürlich. Wir haben alle unsere rote Mainhelke gekriegt und mussten dann zum Aufmarsch, also wenn als Schule denn, ja, also, aber danach ist dann keiner mehr so richtig freiwillig dahin gegangen, wenn man es denn nicht mehr musste. Es war auch immer nach dem großen Bruder, als Beispiel nehmend hier die Waffenschau da, ich weiß gar nicht, war das immer die Frankfurter Allee in Berlin, ich glaube ja. Im Westen haben eher die Demonstrationen der Gewerkschaften, ja, aber Arbeitskampf und so weiter gezeigt. So in den 80er Jahren, da gab es dann auch mal erstmals gewaltsame Auseinandersetzungen im Osten, wurde weiterhin staatlich verordnet und so weiter. Naja, und Nachwendezeit hat sich da dann auch ein bisschen was verändert, nicht? 2019 gab es erstmals nach 100 Jahren keine Demos. Wieso? Ja, weil Corona herrschte. Naja, aber ansonsten sind meistens Familienfeiern an dem freien Tag und weniger Demos. Und dann haben wir tatsächlich mal wieder eine Persönlichkeit im Juni. Und das ist das letzte gezeichnete Mindmap von unserem Walter. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mit ihm zusammen den Kalender, mehr oder weniger den ersten Kalender schon gemacht habe. Und in diesem Jahr ist er leider gestorben. Ja, der Walter Jacobs, und ich habe noch seine Trauerrede gehalten, was wahrscheinlich das Schwerste war, was ich bisher überhaupt gemacht habe, weil er wirklich ein Freund gewesen ist. Und naja, aber er hat dieses Mindmapping geliebt und hat wirklich bis zum letzten, wenn man so will, Atemzug gemalt, weil er gemerkt hat, wie toll das auch ankommt. Und Otto Lilienthal war sein allerletztes Mindmap. Genau. Er selber hat immer gesagt, Mensch, ich lerne ja eigentlich gar nicht so viel wie du jetzt immer, wenn du jetzt in das Thema rein bist. Und dann hat er gemerkt, also er meinte ja, ich male ja nur, aber da er ja dann selber recherchieren musste, wie sah er denn aus, was hat er denn, wenn ich sage, er hat den Ankerbaukasten erfunden, der Otto Lilienthal, da musste er ja gucken, wie sieht denn der aus und wie sehen denn die Flugzeuge aus von ihm und so weiter. Der Otto Lilienthal war ja tatsächlich ein vorbildlicher Unternehmer, so wie man sich den eigentlich wünscht. Er war übrigens der Erste, der seine Mitarbeiter am Unternehmen beteiligte. Ja, also der hat sozusagen eine Art Aktie ausgegeben an seine Firmenmitglieder, also Mitarbeiter. Wenn es also gut gelaufen ist, haben die dann also auch was davon gehabt. Genau. So, und wir haben noch eine Persönlichkeit, und zwar im Juli, der Gottfried Wilhelm Leibniz. Nicht der Erfinder des Leibniz-Kekses, aber er war damals der letzte Universalgelehrte. Mehr oder weniger wurde er von dem König, wo war er denn zum Schluss? Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Also unter Preußenkönig war er der Präsident der Akademie der Wissenschaften, die hat er ja gegründet. 1701 Und er war ganz lange auch in beim Ludwig den 14. Dem hat er ja versucht, das eine oder andere so unterzujubeln. Er wollte es aber nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, bei wem war er denn? Wie so eine Art wandelndes Lexikon. Also ich glaube, das war, könnte auch tatsächlich, ja, 1672 Ludwig der 14. gewesen sein. Und dann war er in Hannover. Ach ja, ich glaube, in Hannover war das, wo er ständig rangezitiert wurde und sagt, komm hier, sag doch mal, wie geht denn das und das und das und das? Und der musste dann immer Rede und Antwort stellen. Er hat ganz viele Sachen erfunden. Unter anderem auch eine Rechenmaschine und eine das Binärsystem zum Beispiel ist ja auch von ihm. Ja, also 2, 4, 8, 16, 32, 64 und 128 und so weiter, also 2 hoch 7. Und daraus kann man ja dann also eine 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 machen. Er hat zusammen mit Galileo Galilei gelebt und Isaac Newton, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel. Ja, spannender Mann. Übrigens, bis heute sind noch nicht alle Erfindung von ihm gesichtet. Also er hat ja auch gesagt, oft habe ich am Morgen in einer Stunde so viele Ideen, dass oft der Tag nicht ausreicht, um sie aufzuschreiben. Er hat aber ganz viel geschrieben und die Leute sammeln und gucken, was hat er denn noch sich ausgedacht und wer weiß, was da noch rauskommt, obwohl der ja nun schon seit 300 Jahren gestorben ist. Also 1716 gestorben. Ja, in Leipzig geboren und in Hannover übrigens vereinsamt gestorben. So, dann haben wir mal eine Kräuter. Also wieder Kräuter versuche ich ja immer irgendwie mit unterzubringen. Das ist dieses Jahr im August und zwar eine Wunderpflanze und zwar die Zistrose. So, und die Zistrose soll ja helfen bei Borreliose, bei Grippe, bei Corona, bei Neurodermitis, bei Faltenproblemen, Diabetes und so weiter. Und bei uns wächst sie im Labyrinth. Also die wollte ich auf jeden Fall und ich liebe diese Pflanze, weil die als Strauch immer größer wird und immer wieder eine Blüte hervorbringt. Und das, also ich habe so das Gefühl, die blüht das ganze Jahr über. Also die Zistrose und ich habe ja schon das Stichwort genannt im September, nämlich eines meiner Lieblingswörter in diesem Jahr, nämlich das Labyrinth. Unser geheimnisvolles Labyrinth. Wir haben ja damals das Labyrinth angelegt aus dem Grund, weil man angeblich daraus Lernblockaden lösen kann. Wir haben aber gemerkt, es ist viel mehr. Also Leute sind ja wie so ein archetypisches, so eine Urahn-Geschichte, dass man da reingeht und plötzlich zur Ruhe kommt, so zu sich findet. Dadurch, dass wir Kräuter da drin haben, duftet es ja dann auch noch im Sommer. Und es ist schon was ganz Besonderes. Und ein Labyrinth ist ja kein Irrgarten, ne? Also man kann sich nicht verirren und man ist immer zu sehen. Man weiß auch immer, wo man ist, aber es ist einfach ein Symbol für die das Leben eigentlich, also möge dein Weg gelingen, wäre das Symbol, ne? Es gibt keine Sackgasse, nur einen Eingang und der ist dann auch gleichzeitig der Ausgang und es gibt eigentlich nur eine Sache, entweder du gehst weiter oder du bleibst stehen, du gehst zurück, ja. Es geht über Umwege, nie auf einem geraden Weg und das ist metaphorisch, dass das Leben im Prinzip ja auch viele Wendungen macht. Man denkt mal jetzt gleich habe ich das Ziel erreicht und dann macht es plötzlich einen Schlenker und man ist wieder immer weiter weg vom Zentrum. Also zum Beispiel da bei uns liegt ein großer Feldstein dort, da kann man sich dann draufsetzen und ein bisschen meditieren, wenn man Lust hat. Kinder, die rennen da durch das Labyrinth. Haben ihren Spaß, aber vor allen Dingen kommen auch sie zur Ruhe. Ja. Und es gibt ja diese Labyrinthe schon seit, weiß ich nicht, weiß ich nicht, 10.000 Jahre, naja, 10.000 vielleicht nicht, aber sagen wir mal 6.000 Jahre in ägyptischen Pyramiden zum Beispiel, die sind ja schon über 4.000 Jahre alt, gibt es also Labyrinthe und mal aufgemalte Sachen. Die berühmteste ist die von Chartres. Ich war vor 3 Jahren, glaube ich, in dem Dom in Siena, ja, zum Beispiel. Sicherlich da in Knossos hier, wo Theseus den Minotaurus besiegt hat. Das war ja auch ein Labyrinth. So, und dann haben wir ein sehr überschaubares Mindmap im Oktober. Da geht es um römische Zahlen. Also, da haben ja etliche Kinder und manchmal auch Erwachsene große Schwierigkeiten, die richtigen Zahlen zu interpretieren. Ja, zum Beispiel, wo werden die denn benutzt, ne? Also zum Beispiel Peter der Erste, so, dann wird das 1 wie so ein Strich und dann oben und unten und Friedrich der Zweite, Karl der Fünfte. Ja. Oder zum Beispiel Kapitel in alten Büchern. Manche sind auf den Uhren, weiß ich, im Bahnhof zum Beispiel zu sehen. Oder? Paragraphen, nicht? Und alles sowas. Also man braucht diese römischen Zahlen tatsächlich auch in Mathe. Ja, und additive Zahlschrift könnte man auch dazu sagen. Was ist denn ein L zum Beispiel? Jo. Übrigens fällt mir ein, also die 5, also das V, ne? Das V ist im Morse-Alphabet da, 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 da. Und kennst du so eine Musik? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Und so weiter. 5. Symphonie von Beethoven. 5. Symphonie. Ja, und die wird ja manchmal auch mit einer römischen 5 geschrieben. Genau, also ein Zufall, vielleicht aber auch nicht. So, dann haben wir im November den Nationalsozialismus, da gibt es viele Vorträge zu, in Schulen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das also auch ein Mindmap ist, was ja, ein bisschen Aufklärung auch bringt. Und im Dezember Zeitformen in der deutschen Sprache. Und es gibt ja eigentlich nur die 6, also auch hier. Welche Spielregeln gibt's? Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2, das war's. So, und naja. Und der Berliner, der braucht sowas alles ja nicht, wa? Der sagt nämlich, ich bin gestern bei dir zu Hause gewesen. Ja, ich war zu Hause gewesen bei dir. Oder kommst du mit oben? Naja, also, das sind also die 12 Themen, die ich dir jetzt vorgestellt habe für unser Mindmap-Buch Nummer 13 für 2024. Wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht noch einen Kalender. Aber ich glaube, du musst dich beeilen. Naja, wie auch immer, herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen.
Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.
Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen erleichtern. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.